Gerade im ländlichen Raum spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle. Im Vergleich zu den urbanen Ballungszentren ergeben sich jedoch viele Unterschiede und Herausforderungen bei der Planung und Umsetzung. In etwas abgelegenen Regionen haben die Bewohner oft mit einer eingeschränkten Infrastruktur zu kämpfen. Um nur ein Beispiel zu nennen, Nahversorgung ist manchmal ganz schön weit weg. Hier setzt die Digitalisierung an, um Potenziale zu entfalten und einen positiven Wandel herbeizuführen. Das Lernen von Best Practices anderer Kommunen ist hier von entscheidender Bedeutung und vermeidet Insellösungen. Welche Best Practice-Beispiele es schon gibt und wie ein Wissensaustausch und eine Vernetzung zwischen Kommunen erfolgen kann, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Willi Steinke. Er leitet die Themenplattform Smart Cities and Regions bei Bayern Innovativ. Mein Name ist Christoph Reitl. Schön, dass Sie zur heutigen Folge unseres Podcasts wieder eingeschaltet haben. Ja, herzlich willkommen, Willi. Danke für deine Zeit. Gib uns doch erstmal eine Einordnung. Was steckt denn hinter diesem Begriff Smart Cities and Regions?
Ja, okay. Es ist einfach relativ einfach gesagt. Im Endeffekt, wie kann ich clever meine Stadt, meine Kommune, meine Region zukunftssicher gestalten? Das heißt im Endeffekt, das Leben ein bisschen nach vorne zu überlegen und dazu im Endeffekt zu schauen, kann mir Digitalisierung helfen oder geht's auch ohne? Manchmal geht's auch ohne.
Also Digitalisierung gar nicht als Selbstzweck.
Nein, um Gottes Willen.
Sondern wirklich smart, also clever zu schauen, wie bringe ich meine Region voran? Wie kann ich, habe es eingangs gesagt, wenn die Nahversorgung nicht da ist, wie kann ich dem begegnen?
Und da gibt es im Endeffekt im Augenblick sozusagen so zwei teilweise gegensätzliche oder zwei Richtungen. Die eine Richtung geht in Richtung sozusagen eine Infrastruktur auszubauen. Das heißt also Netze wie Stromnetz, Wärmenetz, gibt es ja gerade aktuelle Diskussionen. Oder eben solche Sachen im Endeffekt durch Digitalisierung, Einbau von Sensoren, dass man mal genauer die Werte hat, was wirklich verbraucht wird, um eben einzelne Verbräuche effizienter zu gestalten, einzusparen, Energie einzusparen und so weiter. Das ist eine Richtung sozusagen, so eine Infrastruktur auszubauen in einer Kommune. Oder das andere Beispiel ist natürlich das Thema Bürgerbeteiligung auf der anderen Seite. Also diese Infrastruktur kann ich zum großen Teil auch ohne Bürgerbeteiligung machen. Das muss ich einfach mal machen sozusagen. Mhm. Leitung legen, Sensoren einbauen, da brauche ich keine Bürgerbeteiligung dazu. Aber es gibt natürlich auch andere Themen wie so unter dem Motto, wo wollen wir denn hin die nächsten 5 bis 10 Jahre in unserer Kommune? Wo gibt's aktuelle Themen, die uns auf die Nägel brennen? Und wie können wir da zukunftssicher sozusagen vorgehen? Und da brauche ich natürlich möglichst die Bevölkerung dabei, die verschiedenen Interessensträger von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Unternehmen, Einzelhändlern und so weiter, die einzubeziehen. Und dazu ein Konzept zu entwickeln, Maßnahmen zu entwickeln und das dann halt systematisch umzusetzen.
Also letztendlich Stadtentwicklung, Regionalentwicklung und die Digitalisierung unterstützt dabei.
Genau, ja. Richtig. Und das ist halt die eine Sache, bei der Infrastruktur geht es darum, eben die Technik einzusetzen. Und bei Bürgerbeteiligung geht es eher darum, den Prozess zu moderieren. Da kann man auch eben nicht nur Präsenzveranstaltungen machen, sondern zum Beispiel eben auch durch Online-Beteiligung, dass ich sagen kann, okay, ich kann meine Meinung abgeben zu irgendeinem Projekt, kann da auch digital eben nicht ortsgebunden, nicht zeitgebunden als Bürger, Bürgerin meinen Beitrag dazu leisten. Und das ist natürlich eine Erweiterung der Möglichkeiten, weil sonst sind meistens die üblichen Verdächtigen bei solchen Veranstaltungen dabei. Und wir wollen ja eigentlich mehrere Bürger mit einbeziehen.
Ich kann mir vorstellen, da hat Corona jetzt auch einen ordentlichen Schub gegeben, weil es natürlich viel mehr in der Breite der Gesellschaft angekommen ist, eine Videokonferenz zu machen. Das gehört zum Arbeitsalltag dazu, ja. Aber genauso ja auch zur Lebenswirklichkeit.
Ja, also das war sicherlich also ein extremer Push in die richtige Richtung. Ich muss sagen, bei mir selber muss ich auch sagen, dass ich also erheblich mehr mit Internet arbeite, mit Telcos arbeite, wo ich mit meinen Kollegen oder auch mit den Kommunen uns austauschen. Am Anfang gab es ein bisschen technische Schwierigkeiten, bis man die Infrastruktur beieinander hatte und ein bisschen damit lernen musste, damit umzugehen. Aber heutzutage treffe ich mich mehr im Internet, also virtuell mit den Kollegen und auch mit meinen Partnern wie real. Mhm. Ist natürlich beim Flächenstaat wie Bayern auch nicht ganz einfach, weil sonst ist man meistens dann 2-3 Stunden irgendwo im Auto oder im Zug unterwegs. bis man dann für 2 Stunden wohin fährt und dann wieder zurück.
Genau, also gewisserweise auch Effizienz. Effizienz. Weil wir wissen, gerade auch in den Kommunalverwaltungen, das Personal wird nicht mehr, es wird immer schwieriger, der Fachkräftemangel da genauso vor Ort. Und wenn ich dann natürlich durch Digitalisierung da einen Push bekomme, dann ist das ein großer Vorteil.
Also da ist sicherlich einiges passiert und wie gesagt, jetzt kommen wir so in die nächste Schleife rein. Was machen wir dann in der nächsten Qualitätsstufe draus? Weil in Bayern so die letzten 3-4 Jahre, auch schon vor Corona, einiges an Ideen umgesetzt wurde, also sozusagen Modellprojekte gestartet wurden in unterschiedlichsten Bereichen, von der Gesundheit, von Mobilität, vom Bauen und so weiter. Diese Projekte sind gut durchgeführt worden, sind gefördert worden und der Knackpunkt liegt darin, dass nachdem die Förderung ausgelaufen ist, eben die Anschlussfinanzierung so der eigentliche Punkt ist, an dem jetzt viele, nicht nur in Bayern, solcher Projekte stehen. Wie kriegt man so eine Regelfinanzierung hin, damit das auch wirklich im Alltag auch weitergeführt werden kann? Weil so Software-Tools oder auch, was weiß ich, wenn man irgendwelche Hardware oder Geräte einsetzt, die müssen natürlich auch weiter bezahlt werden, gewartet werden und so weiter. Das kostet halt Geld.
Lizenzgebühren und ganz klar. Ja. Genau. Sind wir genau schon an dem Knackpunkt, wo sind denn so die Stolpersteine? Du hast schon etliche Projekte mit betreut, mit angeschaut. Woran kann es haken?
Also der eine Teil ist, dass viele dieser Förderprojekte nicht das Anschlussgeschäftsmodell berücksichtigen. Mhm. So in dem Motto, ich kriege 2-3 Jahre, kriege ich ja Geld, ich kann mir was einkaufen, ich kriege Personal finanziert. Aber irgendwie, wie geht's danach weiter? Das ist ein Teil. Und der andere Teil ist natürlich die Transparenz. Also unter dem Motto, was haben die in Nordbayern für tolle Projekte gemacht? Wenn es die Südbayern nicht wissen, machen sie es nochmal und machen die gleichen Lernerfahrungen, die sie sich sparen hätten können, wenn sie informiert hätten und mal angerufen hätten, wie habt ihr das gemacht?
Manche Erfahrung muss man selber ja auch mal machen, manche das gehört zu solchen Projekten auch mit dazu. Aber ich glaube schon, diese oftmals ja auch überhaupt den Zugang zu bekommen, die richtige Idee zu finden, an die richtigen Menschen heranzukommen, um so ein Projekt starten zu können.
Auf die Art und Weise sind natürlich auch viele, wie sage ich, der Fördermittel, Steuergelder mehrfach ausgegeben worden, weil im Prinzip gibt es für Apps mittlerweile, also so 3-4 Jahre, sehr, sehr viele im Internet vorhandene, auch teilweise kostenlose Tools, die man relativ einfach anpassen kann. Das muss man nicht nochmal selber entwickeln. Mhm. Also das kann man sich sparen in dem Sinne. Und das ist natürlich, wenn man es nicht weiß oder wenn man es in den 2 oder 3 Tage mal hinsetzt und im Internet recherchiert, dann muss man es selber zeugen und selber entwickeln. Und das finde ich schade.
Ich denke, wir sind da schon am spannenden Punkt. Damit ich jetzt von so einem Best Practice partizipieren kann, das hängt ja ganz oft auch damit zusammen, wie habe ich Daten vorliegen? Wie kann ich die in mein System bringen? Welche Daten bekomme ich aus dem System wieder raus? Gibt es da Standards, auf die ich mich festlegen kann? Was muss ich da beachten?
Ja, klar. Also der Punkt ist halt der, dass es im Prinzip geht es darum, dass eben die Daten, die da erzeugt werden, möglichst auch maschinenlesbar sind. Das heißt also nicht nur, dass es eine Word-Datei oder Excel-Datei ist, die ich als Mensch lesen kann, sondern dass das so aufgebaut ist, dass Maschinen sich untereinander unterhalten können, weil damit natürlich viel mehr Automatisierung möglich ist, Zeiteinsparung und so weiter. Und da gibt's für bestimmte Bereiche internationale Standards, wie im Geoinformationsbereich, also wie man zum Beispiel eine Straße aufzeichnet, wie man also ein 3D-Bild von einem Gebäude macht und so weiter, gibt es Standards, an denen man sich orientieren kann und spart man sich da natürlich unheimlich viel Programmierungsaufwand, weil man sich auf einen Standard bezieht, möglichst international und nicht irgendwie so wiederum so einen eigenen Standards, der dann halt mehr oder weniger unheimlich viel Arbeit bedeutet, dann diese Daten aus einem System in ein anderes wieder reinzubringen. Und wie gesagt, da sind wir gerade dran, solche Standards transparent zu machen und zu versuchen, vor allem auch für kleinere Kommunen, wie sie mit weniger Aufwand relativ schnell auch zu guten Ergebnissen kommen.
Du hast gerade die kleinen Kommunen angesprochen. Wir sprechen ja auch über den ländlichen Raum. Hast du ein paar Beispiele, dass wir das ein bisschen griffiger machen können? Ja. Wo hat es denn schon funktioniert?
Ja, also wie gesagt, es gibt ein paar, es gibt viele Beispiele, muss man dazu sagen. Also das würde hier den Rahmen sprengen. Ich kann mal zum Beispiel, also ein Beispiel wäre in so einer kleinen Kommune, das geht schon los bei dem Thema Information. Früher gab es ja in so kleinen Dörfern, gab es so eine Anschlagtafel, wo jeder so mit dem Tacker so seine Zettel hingehängt hat. Und das war zum Beispiel ein Projekt im Bayerischen Wald, wo die versucht haben, so eine Art einen Monitor hinzumachen, der halt letztendlich dann elektronisch anzeigt, was so die neuesten Informationen aus der Gemeinde sind, also welche Veranstaltungen es gibt, wo Gottesdienst ist oder was auch immer, gibt es Einkaufsmöglichkeiten und so Zeugs. Also das ist letztendlich eine einfache Art, Kommunikation in einer Gemeinde nochmal auf so eine digitale Art darzustellen. Das Ding ist administrierbar, teilweise von der Verwaltung, teilweise von einzelnen Vereinen und kommt der Sache, also da kommen wir schon wesentlich aktueller an Informationen hin und ist halt nicht so ein Gewurstel, was halt sonst sozusagen zum Anschauen ist.
Und ich spare mir vielleicht den Gemeindeboten, der dann rumfährt und alle Aushänge aktualisiert.
Das ist im Wesentlichen für die Leute, die gerne dann auch live das sehen wollen. Natürlich gibt es das 1:1 abgebildet im Internet. Das heißt, ich kann jederzeit auf einer Homepage oder über so eine App mir den gleichen Inhalt anschauen. Also es ist meistens so verbunden und ist natürlich nochmal eine Erweiterung der Möglichkeiten. Auch auf dem Land, wo man normalerweise miteinander redet, ist das natürlich eine zusätzliche Informationsquelle. Das ist so ein kleines Beispiel. Ja. Ein weiteres gibt es zum Beispiel noch, das für meine Begriffe ganz was Spannendes ist, weil ja im ländlichen Bereich mittlerweile durch den demografischen Wandel sehr viele ältere Leute sind, die halt mit neuester Technologie nicht so ganz fit sind. Also sprich, wie kann ich mit einem Handy arbeiten, wie muss ich damit umgehen und so weiter, wie kann ich ein Tablet oder ein PC nutzen. Und da gab es halt so Kurse für Senioren, wo es also wirklich positive Erfahrungen gegeben hat, dass die natürlich, nachdem sie mal so die Grundkenntnisse hatten und die Angst überwunden haben, mit dem Ding umzugehen, dass sie festgestellt haben, so, das ist gar nicht so schwierig, sind die dann teilweise selber sehr aktiv geworden und haben halt mehr oder weniger aus so einem Schulungsbetrieb halt einen eigenen Stammtisch entwickelt und machen jetzt unabhängig weiter und haben natürlich super Erlebnisse, weil sie halt ihre ganze Verwandtschaft und Enkel und so weiter mit einbeziehen können. Und das ist natürlich auch für sie Senioren nochmal eine neue Erfahrung.
Ja, und eine neue Lebensqualität, wenn ich plötzlich wieder viel mehr Anschluss habe, auch wenn ich vielleicht die Mobilität gar nicht mehr so habe, aber ich bin noch in meinem gewohnten Umfeld. Sind das dann öfter Projekte, die jetzt zum Beispiel die öffentliche Hand, eine Kommune, eine Marktgemeinde, eine Stadt anstößt und die sich dann aber im positiven Sinne verselbstständigen und weitergetragen werden?
Ja, das ist immer die Frage, wer es macht und wie man es macht im Endeffekt. Aber im Prinzip ist es ja auch teilweise auch sind es Themen, die halt in vorhandenen Volkshochschulen mittlerweile schon vermittelt werden. Das ist ja von der Didaktik eigentlich kein großes neues Ding. Man muss halt einfach machen. Mhm. Und daher, was halt das Tolle ist, dass halt wirklich diese Senioren halt, weil die meisten Kinder halt nicht mehr im gleichen Dorf wohnen oder weggezogen sind, auf alle Fälle die halt im Prinzip auf die Art und Weise in Kontakt herstellen und halten können. Und auf die andere Weise sehr, sehr positiv mit der Technik umgehen.
Jetzt habe ich aber schon noch eine Frage. Bei der Einführung habe ich gesagt, Mensch, gerade Infrastruktur, Nahversorgung. Wir sprechen wieder über ältere Menschen, aber auch Familien, über Jugendliche. Nahversorgung spielt ein großes Thema, weil Mobilität auch immer mit dranhängt. Ich will jetzt nicht für jedes Stück Butter x Kilometer fahren. Ja. Gibt es da Beispiele? Habt ihr da schon was gesetzt?
Wie gesagt, also der große Trend ist natürlich im ländlichen Raum, dass halt durch Überalterung und Wegzug sozusagen halt viele Geschäfte, die so Tante-Emma-Läden, die so vor 20, 30 Jahren noch ganz normal vorhanden waren, dass mittlerweile, da gibt es so eine Statistik, von den 2100 Kommunen in Bayern sind ungefähr 500 mittlerweile ohne Nahversorgung. Also da gibt es kein Geschäft mehr, wo man einkaufen kann, so den täglichen Bedarf. Und da gibt es jetzt zum Beispiel so ein Projekt, das ist in der Steinwald-Allianz, das ist so im nordbayerischen Bereich, die haben so eine Art mobilen Dorfladen organisiert. Das ist so ein Lastwagen, der ist ausgebaut. Und da ist mehr oder weniger mit einer festen Tourenplanung, kommt der halt durch die verschiedenen Dörfer durch. Dort kann man Lebensmittel einkaufen. Das kann man natürlich auch online bestellen, sprich, da gibt es eine Homepage und da kann ich sozusagen schon mal ordern. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch spannend, weil dieser Bus nicht nur verkauft, sondern auch regionale Erzeuger, sprich also irgendwelche Bauern, die Gemüse oder sonst was herstellen, der sammelt die sozusagen auf der Tour auch ein. Und damit ist natürlich eine regionale Versorgung halt ganz spannend, eben dahingehend, dass halt nicht irgendwelche Lebensmittel weit her eingeflogen werden müssen, sondern der lokale oder regionale Bedarf wird damit halt in beiden Richtungen abgedeckt.
Heißt ja auch, ich muss mich jetzt nicht extra auf den Weg machen ins Nachbardorf oder noch eins weiter, um da meine Eier zu holen oder genau. In die andere Richtung, um mein Gemüse zu bekommen, sondern ich kann das entsprechend ordern und bekomme das dann mit meinen anderen Waren, die ich bestellen kann.
Das ist sozusagen, da gibt es einen festen Tourenplan, wann der in dem Dorf an welcher Stelle aufschlägt. Der letzte Gag, den ich jetzt gehört habe, da haben es mittlerweile geschafft, sogar eine Lotto-Annahmestelle da in diesem Lastwagen zu integrieren. Und das ist anscheinend der Brüller an der Stelle, also, dass man nicht nur einkaufen kann, sondern eben auch Lotto spielen.
Solange es keine Lotterie wird, was man dann auf den Tisch bekommt. aber ich kann mir das hochkomplex vorstellen, weil allein die Warenwirtschaft, die da dahinter steckt, das sind ja nicht nur 5 Artikel, Eier, Milch, Käse, sondern das geht ja in die Hunderte und das dann in beide Richtungen. Also da steckt richtig Technik dahinter.
Da steckt Technik dahinter, da steckt Logistik dahinter, weil das Ding muss ja auch eine Tourenplanung haben, eben eine Einteilung, ein Kaufen und Verkaufen, ein Verrechnen und so weiter und auch diese Information mit dem Bestellwesen. Also das ist relativ eine clevere Geschichte und vor allem, die haben das geschafft, dass eben dieser Bus sozusagen oder dieser Lastwagen eben nach der Förderphase auch in einen Regelbetrieb übergeht, dass das irgendein Geschäftsmodell ist, dass das nach der Förderung nicht in sich zusammenfällt und das war ein schönes Erlebnis, sondern der fährt heute noch.
Dann kann ich mir auch darauf verlassen, wenn ich zu Hause wohnen bleibe als älterer Mensch oder als Familie, sag Mensch, ich baue mir da ein Haus, ich habe die Versorgung, die ist gesichert, auch wenn jetzt kein Supermarkt direkt um die Ecke ist.
Und das ist halt das Spannende, dass man solche Projekte eben jetzt einmalig als Modellprojekt aufzieht, aber dann skalierbar macht, das heißt übertragbar für ein anderes Dorf oder für eine andere Region, weil natürlich je mehr sich an so ein System anschließen, desto eher rentiert sich's, weil die Busse werden dann oder die Lastwagen werden dann besser ausgelastet, die Online-Plattform, für die ist es eigentlich wurscht, so unter dem Motto, wie viele Produkte da drüber laufen. Und da kriegt es natürlich nochmal eine andere Dynamik und auch von der Refinanzierung schaut es gleich ganz anders aus.
Ja, absolut. Das kann ich mir vorstellen, ist dann genau dein Arbeitsgebiet als Themenplattform Smart Cities and Regions, diese Vernetzung herzustellen?
Ja, also wie gesagt, das ist eines unserer Themen, dass man auf der einen Seite das transparent macht, was für tolle Lösungen gibt, aber eben, dass man den Transfer, wo kann ich eine tolle Lösung auch woanders implementieren, wie kann ich sowas anleiern? Und da ist natürlich der erste Punkt eben Information über das, was schon gibt, möglichst kurze Wege, dass die Kollegen, die eine Idee in einem oder die eine Nachfrage in einem Ort haben, relativ einfach an solche Informationen kommen und sich dann direkt bei irgendeinem tollen Projekt informieren können und loslegen. Das ist so unser Hauptaspekt, Transparenz zu schaffen und die Zugänge. Und natürlich möglichst auch, weil es halt bei kleinen Kommunen meistens am Geld scheitert, dass man halt sich zusammentut, weil wenn da 20 Kommunen so ein System aufbauen, dann schaut es natürlich von den Kosten her gleich ganz anders aus und da ist es auch leistbar. Oder ein Landkreis hängt dahinter mit 20, 30 Kommunen, da kriegt es gleich ganz andere Dimensionen.
Absolut. Also ihr seid wirklich der absolute Partner für den Bereich. Du hast das vorhin mal gesagt, einfach mal machen. Also gerade wenn es irgendwo einen Bedarf gibt, auch wenn man die Lösung noch gar nicht im Kopf hat, bei dir rühren. Die Kontaktdaten verlinken wir natürlich in den Shownotes zum Podcast.
Genau.
Und du kannst dann das Matching machen. Wo gibt's schon ein ähnliches Projekt? Wo gibt's vielleicht einen Anbieter, der so eine Lösung, ein Warenwirtschaftssystem, vielleicht schon im Angebot hat, das man anpassen kann?
Genau. Also wie gesagt, wir haben im Endeffekt zwei Online-Kanäle dafür, nicht nur, uns gibt's ja sozusagen auch live, man kann uns anrufen oder E-Mail schreiben, sondern wir haben zum Beispiel eben vor 2 Jahren, 3 Jahren gestartet, so eine Art Smart City, Smart Region Atlas aufzubauen. Wir haben das Ganze unterteilt in 16 verschiedene Handlungsfelder, also von Energie, von Mobilität, von Tourismus, Landwirtschaft und so weiter, Projekte zu sammeln aus Bayern, die es gibt. Und die sind da kurz sozusagen dargestellt mit einer kurzen Information, mit einem Link auf eine Projektseite oder auf einen Ansprechpartner, sodass also jemand, der sich da informiert, relativ schnell da sich sozusagen direkt mit der Person oder mit der Ansprechperson in Verbindung setzen kann. Mehr wollen wir erst einmal nicht. Und eher dann in der zweiten Linie dann schauen, wie kann man die größere Vernetzung dann angehen. Das ist so ein Kanal, den wir bedienen. Da sind mittlerweile auf diesem Smart City, Smart Region Atlas über 200 Projekte aus Bayern drinnen. Also da hat man schon mal ein bisschen einen Einblick. Wir versuchen das systematisch aufzubauen, also weiterzuführen, sodass man immer mehr draus bringt. Und vor allem versuchen wir halt Projekte darzustellen, die nicht nur eine Förderungslaufzeit haben, sozusagen nach 2, 3 Jahren dann in sich wieder zusammenfallen, sondern auch längerfristig funktionieren. Das ist unsere Intention.
Vielleicht ja auch so als Learning aus dem Gespräch jetzt im Prinzip von Anfang an zu schauen, wie wird aus dem Projekt wirklich ein Geschäftsmodell, wie kann sich das tragen, wie kann man es finanzieren?
Ja, also wie gesagt, wir haben dann im Prinzip noch einen zweiten Kanal, den wir bedienen. Wir haben seit 3, 4 Jahren so eine Art Kommunikationsplattform aufgebaut, wo wir unsere gesamte Arbeit darstellen, haben aber festgestellt, wenn wir da nicht aktiv moderieren oder Inhalt reinbringen, passiert nicht so viel. Deswegen haben wir uns entschieden, letztes Jahr sozusagen so eine Art Matching-Plattform aufzubauen, also wo im Endeffekt eine Kommune, die einen Bedarf hat, sagt, wir brauchen das und das, sozusagen ihren Bedarf formulieren kann oder eben auch im Endeffekt ein Angebot formulieren kann. Wir brauchen jemand und das ist sozusagen, die Matching-Plattform ist gedacht für Kommunen, für Hochschulen, die ja auch in dem Bereich aktiv sind, mal was auszuprobieren, auch was anbieten können, eine Diplomarbeit zu schreiben und so weiter und so fort. Und natürlich auch Unternehmen. Also in diesem Bermuda-Dreieck sozusagen ein Bietesuchersystem aufzubauen, weil natürlich auch viele Dienstleister im Endeffekt gar nicht an die Kundschaft rankommen. Also weil teilweise das nicht ganz trivial ist, deswegen versuchen wir das auf dieser Matching-Plattform Biete und Suche da reinzustellen, das kostet nichts. Und aus dem Bereich, und dann sehen wir schon, in welche Richtung es geht und wir versuchen dann im zweiten Schritt dann die einzelnen Akteure miteinander zusammenzubringen oder zu bestimmten Themen da explizit Veranstaltungen zu machen, wo man dann mehr draus generieren kann.
Ganz spannendes Feld. Zukunft für den ländlichen Raum, könnte man es auch überschreiben. Ja. Und ich denke, wir halten unsere Zuhörenden gar nicht weiter auf, weil vielleicht ist ja auch da jemand dabei, der ein gutes Beispiel hat oder ein tolles Angebot.
Genau.
Dann auf in die Matching-Plattform. Und wer noch nicht weiß, wo es hingehen soll, der kann sich im Smart City, Smart Regions Atlas mal umschauen und ein bisschen inspirieren lassen.
Genau. So machen wir das. Würde mich freuen. Vielen Dank.
Willi, danke dir für den Austausch und für die vielen Infos. Und viel Spaß mit spannenden Projekten weiterhin. Okay. Und Ihnen als Zuhörende der Wunsch auch weiterhin, bleiben Sie innovativ. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.